Auch ich darf allen einen schönen guten Morgen wünschen und euch ja willkommen heißen hier in diesem Raum. Wir freuen uns, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen und dass wir auch über die Liebe zu Gott nachdenken dürfen. Die Liebe zu Gott ist ja etwas Wunderbares, ist etwas Zentrales. Gestern durfte ich aufzeigen, dass Gott es letztlich ist, der uns sich selbst offenbart, der uns so auch Erlebnisse schenkt, dass wir gar nicht mehr anders können, als ihn zu lieben, dass wir von seinem Wesen, von seinem Charakter, von seinem Tun so, beeindruckt sind, dass wir gar nicht mehr anders wollen, als ihn zu lieben. Und wir haben uns auch gestern die Frage gestellt, was bedeutet das, wenn wir Gott aus ganzem Herzen lieben? Wir sind ihm dann, wenn wir ihn von ganzem Herzen lieben, total zugeneigt. Wir ersehnen ihn, wir möchten ihm ganz nahe sein, wir möchten seinen Pulsschlag spüren. Und das Herz bildet sozusagen die Grundlage, das Herz ist das Zentrum und das Wichtigste. Wir müssen mit ganzem Herzen ihn lieben und nicht nur mit dem Verstand oder mit der Seele, wobei eben auch diese Dinge dazugehören. Wir können nicht nur ihn lieben über die Kraft oder den Verstand, sondern das Herz muss ganz dabei sein und das ist ganz wichtig. Ich möchte jetzt heute Morgen über die letzten drei Punkte reden. Liebe Gott aus deiner ganzen Seele. Wer Gott aus ganzem Herzen liebt, liebt Gott in der Regel auch mit seiner Seele. Trotzdem kann es sein, dass wir Gott noch nicht aus ganzer Seele lieben. Bevor ich näher auf diesen Aspekt eingehen werde, möchte ich noch etwas über die Zusammenhänge sagen. Wenn wir Gott mit unserem Herzen und mit unserem Verstand lieben, aber kaum mit unserer Seele, dann fehlt uns noch etwas. Die Seele selbst will geliebt sein, das ist ganz klar. Und das ist ja das Erste, was sie auch braucht. Sie braucht die Liebe. Sie muss wissen, dass sie bedingungslos geliebt ist. Aber damit auch die Seele ihr Ziel erreichen kann, muss auch sie lernen zu lieben. Man kann ganz trocken, nüchtern und emotionslos sagen, Gott, ich liebe dich. Wenn die Seele dabei keine Gefühle und Emotionen verspürt, dann wurde die Seele von der Liebe zu Gott noch kaum erfasst. Ich weiß nicht, was in euch vorgeht, wenn ihr an euren Herrn denkt. Was passiert da in euch drin? Was spürt ihr, wenn ihr an euren Herrn Jesus Christus denkt, wenn ihr an den himmlischen Vater denkt? Bleibt dann die Seele ganz unberührt? Bleibt sie völlig gefühlskalt? Die Seele mit all ihren Gefühlen und Emotionen und all ihren Gemütsbewegungen soll ebenfalls von der Liebe zu Gott erfasst werden. Wenn ich über meinen wunderbaren Herrn Jesus nachdenke, dann spürt meine Seele eine erfüllende Freude und der Friede Gottes beruhigt meine aufgewühlte Seele. Was passiert mit deiner Seele, wenn du Gott sagst, dass du ihn von ganzem Herzen liebst? Wird dann deine Seele von Freude, Jubel und Fröhlichkeit erfasst? Und spürt deine Seele eher ein schlechtes Gewissen und vielleicht sogar eine diffuse Angst? Was geht da ab gefühlsmäßig, wenn ihr an euren Gott denkt? Es gibt Gläubige, die haben so einen verkrampften Zugang zu Gott, keinen fröhlichen, offenen Zugang. Und dann sehen sie andere Gläubige, die mit ausgelassener Fröhlichkeit sich am Gott erfreuen und sind dann dabei fast ein wenig neidisch. Sie beruhigen sich dann zwar ein bisschen selbst, indem sie sagen, das sind halt die seelischen Christen, währenddem wir zu den geistlichen Christen gehören. Doch solange man im Herzen noch Neid und Missgunst verspürt, solange das noch da ist, ist man weit davon entfernt, ein geistlicher Christ zu sein. Die Seele kann zwar, wie auch beim Apostel Paulus, traurig und verzweifelt sein. Denken wir daran, dass Paulus im Philipperbrief fast Traurigkeit auf Traurigkeit hatte und dass er im 2. Korinther beschreibt, dass sie am Leben fast verzweifelt sind. Da kann auch die Seele sehr tief unten sein. Aber wenn sie dann an ihren wunderbaren Herrn denkt, dann verspürt sie trotzdem Freude. Darum sagt ja Paulus auch, freut euch im Herrn alle Zeit. Das geht nur im Herrn. Wenn wir an ihn denken, dann kommt Freude auf. Auch wenn das Leben so schwer ist, dass wir manchmal fast verzweifeln. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn wir keine Freude verspüren, wenn wir an unseren Gott denken, dann hat man entweder eine Depression, ein falsches Gottesbild, Bitterkeit oder Missgunst im Herzen. Leider ist es normal, dass man sich bei einer Depression kaum an etwas freuen kann. In diesem Krankheitszustand kann man nur darauf warten, bis Gott wieder Heilung schenkt. Und das tut er auch nicht selten mit Hilfe von Ärzten. Erst nach der Heilung kann ein solcher Mensch wieder Freude verspüren. Ein falsches Gottesbild entsteht aber auch durch Irrlehre. Wenn wir zum Beispiel an einen Gott glauben, der ein endlos quälender Gott ist, oder die Vorstellung, eine Leistung erbringen zu müssen, um errettet zu werden, solche falschen Lehren führen auch dazu, dass man sich nicht richtig freuen kann, wenn man an seinen Gott denkt. Wer die gesunde Lehre des Wortes Gottes studiert und um die Erkenntnis Gottes bittet, bekommt früher oder später ein Gottesbild, das immer mehr auch dem biblischen Gottesbild entspricht. Bitterkeit und Missgunst entstehen eigentlich nur durch mangelnde Liebe zum Bruder und zur Schwester. Wer richtig liebt, wer wirklich liebt, gönnt seinem Nächsten das Gute und er gönnt seinem Nächsten auch die Freude. Es freut ihn sogar, wenn es dem Nächsten vermeintlich besser geht als ihm selbst. Die Missgunst und die mangelnde Liebe zum Nächsten entstehen auch dadurch, dass man etwas Besseres sein will, indem man über dem anderen stehen will. Letztlich fehlt es hier dann eben auch an Demut. Diese Dinge hängen alle irgendwie zusammen. Wer demütig ist und wer liebt, der freut sich auch dann, wenn sein Bruder fünfmal mehr bekommt als er selbst. Denken wir an die Geschichte Josefs und Benjamin. Die 10 Brüder kommen nach Ägypten und dem Benjamin wird 5-mal mehr aufgetischt als allen anderen Brüdern. Und ich bin fest davon überzeugt, Josef hat ganz genau in die Augen seiner älteren Brüder geschaut. Ist da noch etwa Missgunst? Sind sie immer noch neidisch, dass der Jüngste 5-mal mehr bekommt als sie selber? Oder können sie sich mit dem Jüngsten mitfreuen? Haben sie etwas dazugelernt? Und dieser Lernprozess ist enorm wichtig, dass wir uns freuen, wenn es den anderen scheinbar besser geht als uns. Doch auch hier muss ich wieder sagen, man kann seinen Bruder nur dann im richtigen Sinne lieben, wenn man selbst die bedingungslose Liebe Gottes erfahren durfte. Jeder Sünder, der die überwältigende Gnade Gottes erleben durfte, liebt Gott ganz automatisch auch mit ganzer Seele. Ich darf in Bezug auf die Seele noch auf die Bereiche der Seele hinweisen. Die Seele besteht ja aus verschiedenen Bereichen. Die Seele existiert nicht nur aus Gefühlen und Emotionen. Auch die Seele hat einen Verstand und hat ein Denken. Hier handelt es sich jedoch um das natürliche Denken und um den natürlichen Verstand. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, vertraue auf den Herrn und stütze dich nicht auf deinen Verstand, dann ist hier der menschliche, der seelische Verstand gemeint, denn der geistliche Verstand, der vertraut auf den Herrn. Der innere neue Mensch, der vertraut auf den Herrn, aber die Seele, die hat eben auch einen Verstand. Und der Verstand sagt vielleicht, also das ist unmöglich, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Und dann darf die Seele sich daran erinnern, ich möchte auf den Herrn vertrauen und nicht auf meinen Verstand setzen. Der natürliche Verstand, das natürliche Denken sind nicht in der Lage, die unsichtbare Realität Gottes in richtiger Weise zu erfassen. Das Denken des Geistes kann das sehr wohl und ist somit vom seelischen Denken zu unterscheiden. Die Seele hat aber auch ein Gewissen, ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein. Die Seele wird von Erinnerungen, Erfahrungen, Empfindungen und Bedürfnissen beeinflusst und der Leib spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn Gott sich wünscht, dass wir ihn aus ganzer Seele lieben, dann sollten wir bestrebt sein, Gott in jeden Bereich der Seele hineinzulassen. Zwei junge Menschen, die ineinander verliebt sind, besprechen ganz automatisch fast alles, was sie bewegt. Und wenn wir unseren Herrn von ganzem Herzen und aus ganzer Seele lieben, dann besprechen wir mit ihm ebenfalls alles, was uns bewegt. Wenn wir unseren Herrn auch in unsere Gefühle hineinlassen, dann macht sich das zum Beispiel wie folgt bemerkbar. Die Seele erlebt etwas Erfreuliches. Dann dankt die Seele dem Herrn und freut sich über seine Wohltaten, wie wir das in Psalm 103, Vers 2 lesen. Das kann ein einfaches Dankgebet sein oder vielleicht ein freudiges Jubeln. Manchmal preist man Gott mit Lobliedern und bei David war es sogar so, dass er vor seinem Gott getanzt hat. Wir haben es gestern schon erwähnt. Spürt unsere Seele Ärger und Zorn, und auch das gibt es, dann lernt sie auch diese Gefühle mit Gott zu teilen. Auch diese Emotionen werden dann mit Gott ausgetauscht. Wir sehen das sehr eindrücklich, zum Beispiel beim Propheten Jeremia in Jeremia 20, wo Jeremia sagt, du hast mich betört und ich habe mich von dir betören lassen und ich muss immer nur Zerstörung und Gericht und verkündigen und mir wird es so schwer. Er hat sogar angefangen, seinen Tag zu verfluchen. Oder denken wir an Jona, der so frustriert darüber war, dass sein Gott gnädig und barmherzig ist. Er hat das, was ihn bewegt hat, das hat er mit Gott geteilt. Und das sollten auch wir lernen, das, was uns bewegt, sei es Freude oder Ärger, dass wir das mit unserem Gott besprechen. Das entlastet und beruhigt die Seele und sie kommt in weiterführende Lernprozesse hinein. Hat die Seele zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, dann bespricht sie das mit dem Herrn. Sie breitet ihm alle Gefühle aus und spricht mit Gott im Gebet darüber. Manchmal haben wir ein schwaches Gewissen und ein andermal haben wir ein Gewissen, das befleckt ist. Denken wir an 1. Korinther 8, wo das erwähnt wird. Wenn die Seele mit der Not von anderen Menschen konfrontiert wird, dann fleht sie für diese Menschen und tut Fürbitte. Sie spricht mit Gott über diese Situation. Wir sollten viel mehr mit Gott über die Menschen sprechen, statt mit den Menschen über Gott. Manchmal spüren wir in unserer Seele, wie andere Menschen einen Segen brauchen, und dann dürfen wir sie ganz spontan auch im Geist segnen, denn wir sind zum Segnen berufen. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich etwa 9, 10, 11 Jahre alt war, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, und ich schon im Bett war, und dann hat uns Adolf Heller besucht, und da holt mich mein Papa und sagt, du Adolf Heller möchte dich noch sehen, und er hat mich angestrahlt und hat gesagt, komm mal her, und hat seine Hände auf mich gehalten und hat mich im Namen Jesu gesegnet. Das war schon ein tiefgreifendes Erlebnis, hat das einfach gespürt, hat das Bedürfnis gehabt, ich muss diesen Jungen segnen, und er hat das einfach gemacht, und bis heute habe ich das nicht vergessen. Die Liebe zu Gott aus ganzer Seele hat zur Folge, dass alle Bereiche der Seele auf Gott ausgerichtet sind und von ihm den göttlichen Zufluss erwarten. Alle Bereiche der Seele erwarten von ihm den göttlichen Zufluss. Die Liebe zu Gott hat aber auch immer die Bruderliebe zur Folge. Denn Johannes schreibt in 1. Johannes 4,20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt. Liebe Gott in und aus deinem ganzen Denken. Gestern durfte ich auch darauf hinweisen, dass es Durchdenken heißt. Ich werde dann gleich noch etwas dazu sagen. Gott mit ganzem Denken und aus ganzem Denken zu lieben, ist vor allem eine Sache des Bewusstseins. Das Denken ist in der Bibel viel, viel wichtiger, als die Gläubigen manchmal vermuten. Wenn sich jemand bekehrt hat, dann hat eine Buße stattgefunden. Und das, was die meisten Übersetzungen mit Buße wiedergeben, lautet im Griechischen Metanoia und müsste eigentlich mit Mitdenken übersetzt werden. Bei der Buße findet also zuerst ein Umdenken, eine Umkehr statt, und anschließend lernt der Mensch das Mitdenken. Das heißt, man kommt immer mehr in das Denken des Wortes Gottes hinein. Wir denken mit Gottes Gedanken mit. Wenn wir Gott mit unserem Verstand lieben, dann lieben wir ihn in unserem Durchdenken. Was die Elberfelder mit Verstand wiedergibt, lautet im Griechischen Dianoia, was wörtlich mit Durchdenken übersetzt werden müsste. In und aus diesem Durchdenken heraus dürfen wir Gott lieben. Denn wenn wir jemand lieben, dann denken wir über ihn nach, dann interessiert uns sein Wesen und dann wollen wir wissen, wie er denkt und was er tut. Wer Gott in und aus seinem Denken liebt, macht genau das, was wir Gott mit unserem macht eben genau das, wenn wir das tun. Wenn wir Gott mit unserem Durchdenken lieben, dann denken wir auch über folgende Dinge nach. Erstens einmal, wir denken über das Wort Gottes nach. Wir wollen wissen, wie er denkt, was er für Ziele hat. Wir denken über das Wesen, über die Eigenschaften Gottes nach. Wir studieren die Motive, die Absichten. Wir überlegen uns, welche Wege geht Gott mit seinen Geschöpfen und was hat er für ein Ziel. Wie können wir Gott in unserem Denken lieben, wenn wir uns nicht für sein Wort interessieren? Gibt es etwas Interessanteres zu hören als das, was unser Schöpfer uns zu sagen hat? Gibt es etwas Wichtigeres als seine Botschaft an uns? Wer Gott in seinem Durchdenken liebt, will alles wissen, was er uns zu sagen hat. Trotzdem lassen wir uns immer wieder davon abhalten, weil uns die Welt so viele Alternativen anbietet, die auf den ersten Blick vielleicht reizvoller und genussvoller erscheinen. Wenn wir Gott mit unserem Denken lieben wollen, dann sollten wir uns auch für seine Gedanken interessieren und darüber nachdenken, was er wirklich im Sinn hat. Durch das Studieren des Wortes Gottes erkennen wir unsere wahre Identität und unsere Bestimmung. Wir erkennen den Sinn des Lebens. Durch das Hören der Worte Gottes realisieren wir plötzlich, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das ist so wichtig, dass wir wissen, von woher kommen wir eigentlich und wohin gehen wir. Und viele Menschen haben keine Ahnung, von wo sie kommen. Natürlich kennen sie ihre Eltern, aber es geht ja nicht nur um die biologischen Erzeuger. Es geht ja noch um viel mehr. Es geht darum, wer hat uns geschaffen und was hat derjenige für ein Ziel mit uns. Nur der Hersteller einer Sache kann auch die richtige Anleitung schreiben. Gott ist unser Schöpfer und unser Hersteller. Und durch sein Wort hat er uns auch eine Lebensanleitung gegeben. Wer Gott liebt, liebt sein Wort und freut sich über sein Wort, wie der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das Denken über das Wesen Gottes ist auch etwas ganz Wichtiges. Zwei Verliebte wollen das Wesen ihres Gegenübers immer genauer und besser kennenlernen. Sie wollen wissen, wie der andere ist. Wer Gott in seinem Denken liebt, will unbedingt wissen, wie Gott ist. Nur so bekommen wir auch ein Gottesbild, das dem biblischen Gottesbild immer mehr entspricht. Unser Gottesbild prägt auch unser Sein und Handeln. So wie wir Gott sehen, so werden wir auch. Es hat mal jemand gesagt, was wir anschauen, das formt uns. Und so ist es auch wirklich. Das, was wir anschauen, das formt uns, das prägt unser Denken bis tief in unser Unterbewusstsein. Diese Weisheit gilt gerade auch in besonderer Weise in Bezug auf das Anschauen unseres Gottes. Deshalb schreibt Paulus auch in 2. Korinther 3, 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Auch das Nachdenken über die Absichten Gottes ist wichtig. Als Gott den Menschen schuf, sprach er, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Und somit wurden wir mit der Bestimmung geschaffen, Gott ähnlich zu sein. Da Gott die Liebe ist, haben auch wir die Bestimmung, Wesen der Liebe zu werden. Wenn ich Gott liebe, dann will ich wissen, welche Pläne er hat und welche Absichten er folgt. Oft verstehen wir die schweren Wege Gottes nicht. Und so war es für manche Juden kaum nachvollziehbar, warum Gott es zuließ, dass sie aus ihrer Heimat verschleppt wurden. Sie waren immer in Israel, in Jerusalem, und jetzt kommt plötzlich der Nebukadnezar, belagert Jerusalem und nimmt viele, viele Gefangene fort. Und in diese Situation, in diese schwierige Situation, kommt Gott und sagt durch den Propheten Jeremia, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Da, wenn das ein Jude hört, der da in Ketten weggeführt wird und durch die Sandwüste Richtung Babel marschieren muss, dann denkt er, wie kann Gott sagen, ich habe Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und so ist es auch bei uns im Leben. Wir werden mit schwierigen Situationen konfrontiert und denken, was soll das, warum haben wir dieses Problem, warum geht es nicht ohne das? Und dann dürfen wir uns daran erinnern, was Jeremia auch zu den damaligen Juden gesagt hat. In Jeremia 30, 24 macht der Herr deutlich, nicht wendet sich die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Dadurch wird auch deutlich, dass sie in dem Augenblick das noch nicht verstehen konnten, warum das so ist. Aber er macht ihnen auch die Verheißung, ihr werdet mal verstehen, warum das so ist. Und es ist so schön, wenn wir erkennen können, Gott führt uns gute Wege, die auch manchmal sehr schmerzhaft sind, wo wir in Bedrängnisse geführt werden, wo wir ihn nicht verstehen, aber es sind Wege, die uns ans Ziel bringen, die in uns entscheidende Lernprozesse auslösen. Gott hat gute Absichten, auch wenn wir es in den entsprechenden Lebenssituationen oft nicht verstehen und erkennen können. Der Glaube und das Vertrauen halten an den Zusagen Gottes fest. Doch dieser Glaube entsteht dadurch, indem wir über seine Absichten nachdenken. Gerade durch dieses Nachdenken bekommen wir eine wunderbare Zuversicht, die unsere Liebe zu Gott immer mehr wachsen lässt. Es steht an einer Stelle, ich habe sie nicht aufgeschrieben, dass der Weise, der Kluge seinen Weg versteht. Das heißt, wenn wir weise geworden sind, dann sind wir solche, die sagen, ich werde zwar mit Problemen konfrontiert, mit Schwierigkeiten, mit Nöten, aber dieser Weg trägt dazu bei, dass ich mehr und mehr in die Gegenwart Gottes hineinkomme, dass ich mehr und mehr in sein Bild verwandelt werde, dass die Kraft Gottes in mir mächtig ist. Er begreift plötzlich, warum er diese Wege geführt wird. Und dann sieht man plötzlich auch, dass Gott mit seinen Geschöpfen Gerichtswege durchläuft, die seine Geschöpfe in einen wunderbaren Veränderungsprozess hineinführen. Und so kann Paulus auch sagen in Römer 11, 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Seine Wege sind vom Ziel her gesehen, herrlich und allesamt zielführend. Darum schreibt der Paulus auch einen Vers davor, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Das Erkennen der Wege Gottes benötigt aber auch eine Offenbarung von Seiten Gottes. Durch den eigenen Verstand kann man seine Wege unmöglich verstehen und erfassen. Wenn wir den Sinn der Wege Gottes erkennen können, kommen wir immer mehr in das Staunen hinein und dadurch wächst auch unsere Liebe zu Gott. Und im Bereich des Denkens noch als letztes das Nachdenken über die Ziele Gottes. Die Ziele Gottes offenbaren uns die endgültigen Pläne und die sind für uns sehr interessant, weil sie uns das Wesen unseres Gottes offenbaren. Und wer Gott aus ganzem Herzen und in seinem ganzen Denken liebt, will auch das wissen. Wenn wir das Ziel Gottes in seinem Wort erkannt haben, dann kommen wir in eine ganz tiefe Anbetung hinein, die uns einen tiefen Frieden vermittelt und in uns eine tiefe, nie endende Glückseligkeit auslöst. Paulus durfte diese Ziele wunderbar zum Ausdruck bringen. In Römer 11, 36. Denn aus ihn und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und in Römer 8, 20 sagt er, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin oder auf Erwartung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das Ziel der ganzen Schöpfung ist somit, freigemacht zu werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Was für einen Ausblick, wer kann hier mehr bieten als das? Und nun der letzte Punkt, liebe Gott aus deiner ganzen Stärke oder Kraft, je nach Übersetzung. Die Liebe zu Gott ist zuerst einmal eine Herzensangelegenheit, das ist das Wichtige, das Herz muss ganz dabei sein. Dann ist es aber auch etwas, wo die Seele involviert sein soll. Und nachdem ich aufzeigen durfte, dass auch das Denken von entscheidender Bedeutung ist, möchte ich nun den letzten Punkt erläutern. Die Liebe zu Gott ist auch ein Kraftakt. Ich denke hier nicht so sehr an die körperliche Kraft. Es gibt hier auch andere Kräfte. Sie benötigt unsere ganze Stärke. Tatsache ist jedoch, dass unsere eigene Kraft nicht weit reicht. Sehr schnell sind wir am Ende unserer Kraft. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass die Kraft Gottes in besonderer Weise in den Schwachen mächtig ist. Ist es nun die Kraft Gottes selbst, die in uns diese Liebe zu ihm bewirkt? Das dürfte sicher auch eine Rolle spielen. Doch aus der Formulierung, aus deiner ganzen Stärke, kann man auch lesen, dass es sich hier um unsere eigene Stärke handelt oder unsere Stärke als solches. Das mag zuerst einmal erschrecken, vor allem weil wir wissen, dass unsere Kraft und Stärke nicht weit reichen. Doch man kann das Ganze auch etwas anders interpretieren. Gott interessiert nicht, wie viel Kraft wir haben, denn er weiß es sowieso und er ist es ja auch, der uns unterschiedlich stark gemacht hat. Gott geht es nicht darum, dass jeder von uns mit der gleichen Kraft, wie sie zum Beispiel der Apostel Paulus hatte, Gott liebt, sondern es geht ihm darum, dass wir ihn mit unserer ganzen Kraft, die uns gegeben ist, lieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir eine große oder eine kleine Kraft haben. Er will nur unsere ganze Kraft, egal ob klein oder groß. Wenn ein reicher Mann sein ganzes Vermögen Gott zur Verfügung stellt, zum Beispiel 10 Millionen Euro, dann ist das für Gott nicht mehr, als wenn der arme Mann, der ebenfalls alles, was er hat, Gott gibt, und ihm nur 50 Euro gibt. Also wir kennen ja diese arme Witwe, die zwei Schärflein in den Schatzkasten eingelegt hat. Da sagt Jesus, sie hat mehr gegeben als alle anderen, weil sie alles, was sie hatte, gegeben hat. Und die Reichen haben zwar materiell viel mehr eingegeben, aber es war nur ein Prozentsatz von dem, was sie hatten. Und das war das Entscheidende. Diese Frau hatte ganz, ganz wenig. Aber von dem ganz, was von dem Wenigen hat sie alles gegeben. Und so kann man diese Stelle auch sehen, mit deiner Kraft, die du bekommen hast, mit deiner und nicht mit einer anderen Kraft und nur mit dieser. Und die kann auch ganz klein sein. Es ist etwas Wunderbares, wenn Menschen mit ihrer ganzen Energie Gott lieben, wenn sie sich mit ihrer ganzen Kraft hingeben. Wer dies tut, ist auch willig, sich für Gott zu opfern. Er tut das, was auch schon Oswald Chambers schrieb, mein Äußerstes für sein Höchstes. Gott führt uns manchmal in Situationen, die unsere Kraft, unsere ganze Kraft erfordern. In diesen Situationen müssen wir uns mit allen unseren Sinnen und Kräften auf Gott konzentrieren. Jesus hat dies vermutlich während der Versuchung in der Wüste, im Garten Gethsemane und während seines Sterbens auf Golgatha, vielleicht auch noch im Totenreich, erfahren. Diese Ereignisse kosteten ihn sehr wahrscheinlich seine ganze Kraft. Solche Situationen erfordern eine totale Hingabe und eben die ganze Stärke. Wenn wir die Aufforderung, liebe Gott, mit deiner ganzen Stärke hören, dann kann das auch falsch interpretiert werden. Nicht wenige Gläubige haben dann bis zum Umfallen gearbeitet oder so lange, bis sie ein Burnout hatten. Wer Gott mit seiner ganzen Stärke liebt, der nimmt sich auch Zeit für die Ruhe, für die Stille, für die Erholung. Ein Ruhetag in der Woche ist nach wie vor eine gute Sache, auch wenn wir kein Gesetz daraus machen. Ich habe es gestern gesagt, der Sabbat wurde für den Menschen zur Erholung und Besinnung geschaffen. Wer für den Herrn arbeitet, darf auch nicht außer Acht lassen, was Paulus schrieb: Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Dadurch lernt man auch, Gott in sich wirken zu lassen. Man arbeitet nicht mehr aus sich selbst, sondern aus der Abhängigkeit von Gott. Wer aus sich selbst arbeitet, brennt aus. Wer aber die Werke Gottes wirkt, lebt aus der Kraft Gottes. Darum schreibt auch Paulus in Epheser 2,10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Möge Gott uns schenken, dass wir Gott mit unserer ganzen Stärke lieben können. Ich möchte zusammenfassen, vermutlich hat jeder Gläubige einen etwas anderen Schwerpunkt in seiner Liebe zu Gott. Die einen lieben ihn stärker auf der seelischen Ebene und andere mehr auf der intellektuellen Ebene. Wichtig ist aber, dass keiner den anderen in seiner Art, Gott zu lieben, gering achtet, sondern dass wir einander als Vorbild nehmen. Der im Denken Gott Liebende darf sich von der seelischen sowie freudigen und ausdrucksstarken Liebe des anderen inspirieren lassen, damit auch seine Liebe zu Gott aus ganzer Seele wachsen darf. Wenn wir Gott nur auf der seelischen Ebene lieben, dann ist diese Liebe sehr brüchig. Also wenn ein Mensch denkt, ich liebe Gott aus ganzer Seele und das reicht, dann ist sie brüchig, dann hält das nicht. Wenn ein Mensch aber nur auf der verstandenen Ebene liebt und nicht aus ganzem Herzen, dann fehlt diesem Menschen auch noch etwas Entscheidendes. Die Liebe zu Gott aus ganzem Herzen bildet aber auf jeden Fall die Grundlage in der Liebe zu Gott. Und wenn die Liebe zu Gott praktiziert wird, dann kann sich das völlig unterschiedlich äußern. Ich habe mal gehört von einer jungen Frau in Amerika, die ist ganz frisch zum Glauben gekommen, die hat von der Bibel praktisch noch gar nichts gewusst, hat sich aber sehr über Jesus gefreut, dass er für sie gestorben ist, dass er alles gemacht hat für sie, damit sie gerettet wird. Und sie war mit ganzem Herzen dabei und dann ging sie am Sonntagmorgen, bevor sie in den Gottesdienst ging, hat sie sich vor dem Spiegel ganz intensiv geschminkt, ganz, ganz, ganz schön gemacht. Und dann fragt die Kollegin, warum schminkst du dich so stark und so, und was ist denn in dich gefahren? Und dann sagt die junge Frau, ich will ganz besonders meinem Herrn Jesus gefallen. Wir wissen, dass der Herr nicht drauf schaut, wie gut wir geschminkt sind oder wie viel Schmuck wir haben. Er schaut auf unser Herz. Aber das Einmalige bei dieser jungen Frau war, dass sie von ganzem Herzen dem Herrn gefallen wollte. Und das ist das Entscheidende. Nicht, ob sie nach außen hin fast aussieht, also so extrem geschminkt, wo wir sagen, ach, ist das ein bisschen übertrieben. Wenn sie im Herzen das gemacht hat, aus tiefer Freude über Gott, dann ist es okay. Dass sie dann vielleicht später einmal erkennt, dass das eben nicht mehr nötig ist, um dem Herrn zu gefallen, das ist eine andere Sache. Aber es kommt doch immer darauf an, ob es jemand von ganzem Herzen tut. Das Herz ist das Zentrum des Menschen, und wenn dieses Zentrum nicht Gott gehört, dann hält auf Dauer weder die seelische noch die verstandesmäßige Liebe zu Gott. Streben wir danach, unseren wunderbaren Gott auf allen vier Ebenen zu lieben. Vielleicht denken wir jetzt, das werde ich nie schaffen. Dann möchte ich noch einmal daran erinnern, dass diese vierfache Liebe zu Gott verheißen ist. Das heißt, Gott selbst bewirkt dies durch sein Eingreifen und durch sein Führen. Deshalb möchte ich zum Schluss noch einmal die Bibelstelle lesen als Verheißung, wo es heißt: Du wirst lieben den Herrn, deinen Gott, in deinem ganzen Herzen und in deiner ganzen Seele und in deinem ganzen Durchdenken und mit deiner ganzen oder aus deiner ganzen Stärke. Einmal werden wir alle dies in vollkommener Art und Weise tun können, und das wird eine nie endende Glückseligkeit zur Folge haben. Ich möchte noch beten.